liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement näher eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Der Fachkräftemangel ist eine große Belastung für das Gesundheitssystem. In den Kliniken arbeitet jeder am Limit, dennoch muss die Arbeit der Beschäftigten höchsten Qualitätsanforderungen genügen und sie müssen mit permanenten Veränderungen umgehen können. Ich, Birgit Sander aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement, spreche nun mit Rüdiger Freudendahl darüber, welche Rolle den Führungskräften dabei zukommt und wie gute Führung aussieht. Rüdiger Freudendahl ist seit über 25 Jahren Trainer und unterstützt Menschen bei ihrer beruflichen Entwicklung. Darüber hinaus ist er Autor diverser Fachbücher zum Thema berufliche Kommunikation. Darin beschäftigt er sich intensiv mit den Bereichen Neurowissenschaft und Sozialpsychologie. Er ist davon überzeugt, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, seine persönliche Außenwirkung im Beruf grundlegend zu verändern und zu verbessern. Selbstverständlich gilt das auch für die Menschen, die Führungsverantwortung haben. Herr Freudendahl, was macht für Sie als Kommunikationstrainer gerade den Bereich der Kliniken und Krankenhäuser so spannend?
Danke für Ihre Frage, Frau Sander. Zunächst einmal sind Krankenhäuser und Kliniken komplexe Systeme, in denen Menschen interagieren und in denen eben auch viel passiert. Und worauf arbeiten die alle hin? Auf die Gesundheit ihrer Patienten. Das Erstaunliche dabei ist, dass die Gesundheit der Mitarbeiter dabei oft ein wenig in den Hintergrund gerät, mit der Folge, dass es dort oft zu Überlastung kommt, Stress und einem unangenehmen Arbeitsklima. Also für mich eine Menge Arbeit, um daran anzusetzen und Kliniken dabei zu unterstützen, diese Punkte in Angriff zu nehmen. Außerdem hat sie ja bereits rumgesprochen, dass gerade das Thema Kommunikation in Kliniken oft ein wenig stiefmütterlich behandelt wird und Kliniken sich vor allen Dingen auf ihre Fachthemen konzentrieren. Und da fällt mir auch direkt eine Anekdote ein. Ich hatte vor einigen Jahren mal ein Führungskräftetraining gehabt mit leitenden Ärzten eines Klinikums, die aber nicht wussten, dass sie bei mir ein Seminar haben würden. Also direkt bei mir gute Voraussetzungen. Und O-Ton eines Arztes: Wenn ich mit einer Mitarbeiterin nicht zufrieden bin, dann sage ich zu ihr, ich bin eigentlich zufrieden. Ja, Frau Sander, jetzt überlegen wir uns mal, was das für die Mitarbeiterin bedeutet, wenn sie am Freitagnachmittag dieses Feedback vom Chef bekommt und der wohl nicht weiß, was es bedeutet, eine solche doppeldeutige Aussage zu treffen. Und von diesen Anekdoten könnte ich Ihnen noch viel mehr erzählen, aber die ist zumindest mal sehr treffend.
Ja, Herr Freudendahl, da kommen wir auch gleich zu unserer ersten Frage. Was sind denn dann die Merkmale von echten Leadern?
Wenn Sie sich die Führungsliteratur anschauen, dann bekommen Sie da einen ganzen Katalog an Eigenschaften. Und ich möchte hier zumindest einmal drei Eigenschaften herausheben. Da ist zunächst einmal Authentizität. Also ein Auftreten, das authentisch ist. Was heißt das? Zunächst einmal, dass Körpersprache, Stimme und Wortwahl zusammenpassen und in die gleiche Richtung führen. Auf der anderen Seite sind das Führungskräfte, die sich selber treu bleiben und nach außen auch keine Fassade aufbauen. Es sind Menschen, die zu ihren Stärken stehen, aber auch zu ihren Schwächen und damit von außen, von ihren Mitarbeitern als sehr authentisch wahrgenommen werden. Nehmen wir Führungspersönlichkeiten wie zum Beispiel Albert Schweitzer. Der hat ja eine Krankenstation betrieben in Afrika, in Gabun, und trat unermüdlich für die Ärmsten und Schwächsten ein. Insofern ein maximaler Grad an authentischen Arbeiten. Zum Zweiten sind Führungskräfte entscheidungsfreudig. Ich nenne es auch Gravitas. Was heißt das? Jede Führungskraft sollte in der Lage sein, auch bereit, auch unangenehme und schwierige Entscheidungen zu treffen. Kliniken sind von einem starken Wandel betroffen. Das bedeutet, es stehen Veränderungen an. Und eine Führungskraft muss in der Lage sein, solche Veränderungen auch anzustoßen und dabei auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen, die nicht jedermann gefallen. Leider Gottes gibt es eine Menge Führungskräfte, die eher sich auf eine Art und Weise verhalten, dass sie ihren Mitarbeitern nicht vor den Kopf stoßen und dabei sehr stark harmoniebedürftig sind. Insofern ist die zweite wichtige Eigenschaft, entscheidungsfreudig zu sein, sprich eine gewisse Gravitas bei den Entscheidungen. Nehmen wir zum Beispiel Ignaz Semmelweis. Er war sehr entscheidungsfreudig und kämpfte sein ganzes Leben lang dafür, dass das Händewaschen in Krankenhäusern eingeführt und zu einer Routine gemacht wurde, gegen Widerstände. Im Klinikalltag geht es vor allen Dingen um Change-Projekte, wie zum Beispiel die Optimierung des OP-Managements oder eben auch die Reduktion der Krankenhausinfektion durch Hygienemaßnahmen. Solche Change-Projekte müssen angestoßen und auch durchgesetzt werden. Und das zählt eben auch zu den Aufgaben einer Führungskraft. Der dritte Punkt wird häufig als Charisma bezeichnet. Ich mag diesen Begriff nicht so gerne. Ich nenne das eher, eine Follow-me-Aura zu haben. Was heißt das? Es ist eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, sprich die Fähigkeit, seine Mitarbeiter mit seiner Begeisterung und Überzeugung anzustecken und dazu beizutragen, dass Mitarbeiter ihnen gerne folgen, freiwillig, nämlich das Gegenteil von Zwang. Es sind solche Typen, die schaffen, andere zu inspirieren und eine Haltung an den Tag legen, mit der sie es schaffen, dass ihre Mitarbeiter über sich hinauswachsen. Auch da gibt es illustre Beispiele, nehmen wir zum Beispiel Christian Barnard, Vorreiter im Bereich der Herztransplantation, der im Jahr 67 die erste OP in dem Bereich durchgeführt hat. Ein sehr stark charismatischer und visionärer Leader, der damit eine Menge an Ärzten begeistert hat. Das, Frau Sander, sind für mich die drei wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft.
Ja, und führen heißt auch immer, andere Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihnen möchte. Aber man will die Menschen ja nicht vor den Kopf stoßen. Gibt es da spezielle Strategien, die Sie empfehlen, um andere Menschen dazu bringen, das zu tun, was man von ihnen möchte?
Dazu müssen wir zunächst mit einem Vorurteil aufräumen. Und zwar im Grunde genommen können wir Menschen nicht von einer Sache überzeugen. Menschen können das nur selbst. Sie können sich nur selber von den Vorzügen eines Anliegens überzeugen oder eben nicht. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich versuche, eine bestimmte Sache, eine Veränderung, einen Prozess, einen Standard mit Zwang durchzusetzen, berufe ich mich auf meine Führungsposition, aber werde keine Freiwilligkeit bekommen. Denn was geschieht, wenn wir auf Menschen Druck ausüben und sie uns nicht freiwillig folgen? Wir sprechen hier von einer kognitiven Reaktanz, können auch einfach sagen, kindlicher Trotz, und der führt genau zum Gegenteil. Also, was können wir da besser tun? Es geht darum, wenn wir bestimmte Maßnahmen ergreifen wollen, wenn wir Veränderungen umsetzen wollen, geht es darum, die Mitarbeiter mit einzubeziehen und ihnen vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Bedenken und Einwände gefahrlos vorzutragen. Also wenn wir Menschen dazu bewegen wollen, dass sie sich selbst von einer Sache überzeugen, dann müssen sie zunächst erstmal wissen, was es ihnen konkret bringt. Das heißt, die Vorteile einer bestimmten Maßnahme. Das kann zum Beispiel sein Zeitersparnis. Das kann zum Beispiel sein weniger Stress, bessere Abstimmung mit anderen Abteilungen oder Kollegen. Das heißt, jeder Mensch möchte immer gerne wissen, was bringt ihm konkret diese Maßnahme an Vorteilen. Jetzt ist es leider so, dass Menschen sich von Sachargumenten nicht überzeugen lassen. Warum ist das so? Wir Menschen sind Gefühlstiere und stimmen einer Sache emotional zu oder eben nicht. Das heißt aber auch, dass wir als Führungskraft Menschen eher emotional ansprechen müssen. Sprich, es geht dann mehr um die Beziehungsebene und weniger um die Sachebene. Und wir alle kennen ja das Eisbergmodell von Sigmund Freud. Maximal 20% eines Gesprächs findet auf der Sachebene statt. Und mindestens 80% vollzieht sich auf den unterbewussten Emotionen, Motiven und Stimmungen. Und da müssen wir ansetzen. Und der allererste Punkt, um Menschen mitzunehmen, ist erst einmal, selber ein Vorbild zu sein. Wir können unsere Mitarbeiter nicht dazu bringen, zum Beispiel die Hygienevorschriften einzuhalten, pünktlicher zu sein, im Umgang offener und kollegialer zu sein, wenn wir das nicht selber vorleben. Also ist die erste Voraussetzung, wenn wir Menschen zu etwas bewegen wollen, dass wir selber als Vorbild vorangehen. Das ist im Grunde genommen auch ein Ausdruck von Authentizität. Und wenn wir von der Beziehungsebene sprechen, gibt es eine ganz einfache Regel, die da lautet, erst der Mensch, dann die Sache. Also geht es darum, zu unseren Mitarbeitern, zu unserem Team, aber auch zu Patienten, zu Vorgesetzten, auch privat, zu Menschen erst einmal eine positive Beziehung aufzubauen. Das vergessen viele, weil sie glauben, wir müssen aufgrund von Zeitdruck sofort zur Sache kommen. Aber Gesprächspartner, Mitarbeiter, die sich nicht abgeholt fühlen, werden sich auch von der Sache am Ende nicht überzeugen lassen. Was können wir da tun? Der wichtigste Ansatzpunkt, um über die Beziehung Menschen für uns zu gewinnen, ist das herauszustellen, was uns am wichtigsten ist, nämlich Gemeinsamkeiten. Bleibt die große Frage, welche Gemeinsamkeiten kann eine Führungskraft zum Beispiel zu ihrem Team herstellen? Na klar, das können so private Dinge sein wie die Herkunft. Das kann Dialekt sein, das können Hobbys sein, Anzahl der Kinder. Aber noch viel wichtiger als diese Dinge, die eher in den Smalltalk reinfallen und in den Büroklatsch, sind eher Gemeinsamkeiten in Bezug auf das gemeinsame Anliegen. Und wenn die Führungskraft heraushebt, dass es doch vor allen Dingen darum geht, dass wir alle gemeinsam das Anliegen haben, unsere Patienten möglichst gesund zu machen, dann kann doch da niemand widersprechen. Wenn Sie mit einem Verhandlungspartner sprechen, das kann ein MD sein oder Krankenkassen oder ein Vorgesetzter, und Sie heben heraus, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie beide zu einem guten Ergebnis in der Verhandlung kommen, dann wird Ihnen da kaum jemand widersprechen. Also lautet auch hier die Regel, erst der Mensch, dann die Sache. Ein zweiter wichtiger Ansatzpunkt, um auf der Beziehungsebene Punkte zu machen, ist Empathie. Das mag jetzt abgedroschen klingen, aber wann haben wir zum letzten Mal für eine Gegenmeinung, für einen Einwand, für Skepsis Verständnis gezeigt? Führungskräfte sollten ein ernsthaftes Interesse zeigen an den Bedürfnissen und Sichtweisen ihrer Mitarbeiter. Und erst wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Führungskraft sie auch versteht, dass sie ihre Einwände, ihre Fragen, aber auch ihre Bedenken nachvollziehen können, haben wir eine Grundlage geschaffen, um auf der Sachebene gut zusammenzuarbeiten. Und der dritte Punkt, Frau Sander, ist Führungskommunikation. Es sollte sich in den Kliniken rumgesprochen haben, dass Führung zumindest 80% Kommunikation ist. Das heißt aber auch, eine Führungskraft braucht soziale Kompetenzen. Dazu zählt zum Beispiel emotionale Intelligenz oder Überzeugungsfähigkeit. Und da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt Ihrer Frage zurück. Was heißt Überzeugung? Überzeugung heißt, wenn der andere zu meinem Anliegen, zu meinem Vorschlag oder meiner Entscheidung bewusst und freiwillig Ja sagt. Übrigens war Aristoteles der Meinung, dass es für Überzeugung drei Voraussetzungen gibt. Erstens Ethos, ein vertrauenswürdiger Charakter. Zweitens Pathos, eine emotionale Ansprache. Menschen sind Gefühlstiere. Und drittens Logos, eine stimmige und nachvollziehbare Argumentation. Ich nenne den Faktor Logos mit Absicht erst zum Schluss, weil die beiden ersten Punkte wichtiger sind. Wenn wir als Mensch als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, wenn wir es schaffen, zu Menschen einen emotionalen Draht herzustellen, erst dann werden sie auch bereit sein, zu unseren Argumenten freiwillig und bewusst Ja zu sagen. Schaffen wir das nicht, werden sie bereits emotional Widerstände empfinden und Dinge ablehnen. Oder nach vorne hin Dinge zusagen, aber es dann heimlich sabotieren. Und das wollen wir doch nicht. Bleibt die Frage, was sind wichtige Ansatzpunkte für eine überzeugende Führungskommunikation? Erstens, viele Führungskräfte reden viel zu viel, genauso wie ich jetzt gerade. Die stellen zu wenig Fragen. Das heißt, erst durch Fragen kann ich Gespräche lenken. Erst durch Fragen kann ich Interesse an meinem Gegenüber zeigen. Und damit lautet die nächste wichtige Erkenntnis im Bereich der Führungskommunikation, mehr Fragen als Sagen. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret in ein Anliegen reinbringen. Ich erzähle immer ganz gerne von Beispielen aus dem Bereich Medizincontrolling, weil ich da sehr viele Seminare mache. Wenn beispielsweise eine Kodierfachkraft einem Arzt klarmachen will, wie wichtig eine korrekte und zeitnahe Dokumentation ist, dann kann sie beispielsweise dem Arzt aufzeigen, welche Konsequenzen es hat, wenn er entweder nicht korrekt dokumentiert, wenn dann die negativen Folgen, oder kann ihm aufzeigen, welche positiven Folgen es hat, zum Beispiel mehr Erlöse oder weniger Nachfragen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat eine Kodierfachkraft zu tun mit Führungskommunikation? Ganz einfach, denn es gibt ja auch Führung von unten. Und das hat sich auch bestimmt schon herumgesprochen, dass viele Mitarbeiter im Grunde genommen von unten nach oben, also bottom-up, ihre Führungskräfte führen. Und deswegen sind die Tipps, die ich hier gebe, im Grunde genommen auch geeignet für Mitarbeiter, um nach oben hinzuführen. Aber das nur am Rande. Ein weiterer Punkt im Bereich der Kommunikation besteht darin, dass eine Führungskraft flexibel in der Kommunikation sein sollte. Was heißt das? Wenn wir von verschiedenen Führungsstilen sprechen, gibt es zwei Extremformen. Einmal die autoritäre Führung und zum anderen die fürsorgliche. Und die meisten Führungskräfte haben da auch nur einen einzigen Führungsstil. Entweder sie führen eher autoritär oder aber sie führen sehr stark fürsorglich. Im heutigen Krankenhausumfeld ist aber wichtig, dass eine Führungskraft in der Lage ist, situativ ihre Kommunikation auf die jeweilige Situation und die Mitarbeiter anzupassen. Dann geht es nicht mehr um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-Auch. Und dann spreche ich von situativer Führung. Und wenn wir je nach Situation, je nach Mitarbeiter die passende Kommunikation an den Tag legen wollen, hilft ein sehr interessantes Konzept von einem Psychologen namens John Heron. Der hat nämlich 6 verschiedene Stile der Führungskommunikation beschrieben, die ich auch im letzten Artikel für die KU ausführlich dargestellt habe. Und zwar unterscheidet Heron hier letzten Endes 2 verschiedene Richtungen der Kommunikation. Erstens eher autoritär und zweitens eher fürsorglich. Und spaltet dann beide Richtungen noch einmal in 3 verschiedene Stile auf. Fangen wir an. Eine eher autoritäre Kommunikation kann entweder einen eher direktiven Kommunikationsstil beinhalten. Was heißt das? Die Führungskraft gibt eher Anweisungen, akzeptiert auch keinen Widerspruch, sondern führt sehr stark autoritär und gibt im Extremfall sogar auch Befehle. Jetzt fragen sich bestimmt viele, wie kann das sein? Es hat durchaus seine Berechtigung, zum Beispiel in einer Krisen- oder Notfallsituation. Nehmen wir uns das Thema Notfallmanagement. Und da kann es nicht sein, dass zum Beispiel ein Pfleger die Anweisung des Vorgesetzten hinterfragt, sondern da ist es wichtig, schnell Anweisungen zu geben und die auch sofort umzusetzen. Also kann gerade in Krisen- oder Notfallsituationen eine direktive Kommunikation sehr hilfreich sein. Zweiter autoritärer Stil ist der informierende Stil. Worum geht es hier? Da wurden von oben bereits Entscheidungen getroffen. Aber die Führungsspitze oder eben die Führungskraft Gibt ausführliche Informationen an die Mitarbeiter weiter, was von oben beschlossen wurde. Vorteil: maximale Transparenz. Nehmen wir noch einmal das Beispiel Change Management. Die meisten Change-Prozesse scheitern deswegen, weil die Mitarbeiter, wie es so oft heißt, nicht abgeholt wurden. Nicht abgeholt wurden bedeutet, sie wurden zu wenig einbezogen, sie wurden zu wenig informiert. Und dieser zweite informierende Stil bedeutet, dass die Mitarbeiter maximale Transparenz erfahren und eine offene Kommunikation in Bezug auf Dinge, die bereits beschlossen wurden und jetzt umgesetzt werden. Der dritte Kommunikationsstil ist von allen auch der herausforderndste. Hier geht es darum, dass die Führungskraft Fehler, Mängel schonungslos anspricht, damit diese in Zukunft abgestellt werden. Wir sprechen hier auch von einer konstruktiven Konfrontation, der in vielen Häusern so auch durchgeführt wird. Wir können auch sagen, Prinzip Wake-up-Call. Ist natürlich maximale Herausforderung, wenn Sie eher die negativen Dinge ansprechen. Und dazu brauchen Sie gewisse Voraussetzungen in Form einer positiven Fehlerkultur. Das kann dauern und das ist nicht gerade die Stärke von vielen Kliniken. Auf der anderen Seite gibt es drei Kommunikationsstile, die eher fallen in den Bereich der fürsorglichen, mitarbeiterbezogenen Führung. Erster Stil ist der erleichternde Kommunikationsstil. Da haben wir eher den Therapeuten. Worum geht es? Die Führungskraft gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, auf einer sehr persönlichen, privaten und emotionalen Ebene ihre Ängste, Sorgen und Bedenken zu ihrem Arbeitsalltag anzusprechen. Das erfordert selbstverständlich eine hohe Sozialkompetenz, viel Empathie und möglicherweise auch eine gewisse Vorausbildung im Bereich Therapie und therapeutische Gesprächsführung. Der fünfte Stil der Kommunikation ist eher der ermutigende. Da tritt dann die Führungskraft eher wie ein Coach auf und agiert nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Worum geht's hier? Die Führungskraft als Coach stellt vor allen Dingen Fragen, um bei den Mitarbeitern Denkprozesse anzuregen, um Aufgaben möglichst selbstständig und eigenverantwortlich zu erfüllen. Auch da wiederum gibt es hohe Hürden an die vorhandene Unternehmens- oder Abteilungskultur. Denn dazu brauchen Sie Mitarbeiter, die bereits ein hohes Maß an Eigenverantwortung haben und es auch gewöhnt sind, selbstständig zu arbeiten. Auf der anderen Seite erzielen Sie damit einen maximalen Grad an Selbstwirksamkeit, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können selber Beiträge leisten für den Erfolg ihrer täglichen Arbeit. Und der letzte Kommunikationsstil ist der unterstützende. Hier betont die Führungskraft weniger Fehler, Schwierigkeiten und Mängel, sondern hebt vor allen Dingen die Leistung der Mitarbeiter heraus in Form von Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Und Frau Sander, wir alle wissen, Menschen dürsten nach Anerkennung und Wertschätzung. Und hier berufe ich mich auf Sigmund Freud, der gesagt hat, ein Mensch kann sich gegen Kritik wehren, aber nicht gegen ein aufrichtiges Lob. Und damit ist der sechste Kommunikationsstil, der sehr stark motivierend wirkt, der Unterstützende. Und damit haben wir hier zumindest mal ein kleines Rüstzeug an Instrumenten, mit denen Führungskräfte in der Lage sind, ihre Anliegen gegenüber ihrem Team auch dann durchzusetzen, wenn es vielleicht Widerstände gibt.
Herr Freudendahl, Sie haben hier ein gutes Stichwort gegeben, Kritik. Auch Führungskräfte werden natürlich kritisiert. Von oben, aber selbstverständlich auch von Seiten der Untergebenen. Wie geht man denn als Führungskraft am besten mit Kritik um?
Dazu müssen wir uns, Frau Sander, erst einmal vor Augen führen, was Kritik überhaupt bedeutet. Denn es heißt ja oft, naja, solange Kritik konstruktiv formuliert wird, kann ich sie äußern, wird sie auch vom Empfänger entsprechend angenommen. Das ist schwierig, denn mit jeder Kritik stirbt unser Ego einen kleinen Tod. Jede Kritik bedeutet immer, so wie du bist oder dich verhältst, bist du falsch. Wir sind richtig. Und Kritik heißt im Grunde genommen, so wie du bist, ist falsch und damit stoßen wir dich aus der Gruppe aus. Das ist zumindest mal die Hintergründe. Und unser Gehirn reagiert auf Kritik, auch wenn sie noch so konstruktiv formuliert wird, immer mit Schmerz. Warum mit Schmerz? Weil Kritik im selben Gehirnareal verarbeitet wird, wie auch physischer Schmerz, nämlich in der sogenannten Inselrinde. Das nur am Rande. Also, was kann eine Führungskraft tun, um mit Kritik professionell umzugehen? Woran hakt es? Kritik wird häufig nicht ernst genommen, abgetan oder komplett ignoriert. Mit der Folge, dass Mitarbeiter irgendwann aufhören, Feedback zu geben und sich zurückziehen. Im schlimmsten Fall gehen sie in die innere Kündigung. Was kann sie tun? Erster Ansatzpunkt, und auch der verursacht Schmerzen, sind 360-Grad-Gespräche. Das bedeutet, die Führungskraft holt sich aus allen möglichen Richtungen Feedback zu ihrem Führungsverhalten ein. Vor allen Dingen von den Mitarbeitern. Und dadurch hat sie schon einmal durch die verschiedenen Blickwinkel einen recht hohen Grad an Objektivität der Rückmeldung. Zweitens, wenn die Führungskraft mit Kritik konfrontiert wird, soll sie einfach zunächst einmal, das ist nicht einfach, den Mitarbeiter zuhören und ihn ausreden lassen. Wenn sie was nicht verstanden hat, sollte sie in Bezug auf die Kritik nachfragen. Und es klären, damit sie es wirklich verstanden hat. Sie sollte zugleich auch nach konkreten Beispielen fragen, falls ihr die Kritik zu vage erscheint. Also hier ist es wichtig, die Kritik wirklich inhaltlich nachzuvollziehen, anstatt von vornherein eine Mauer hochzuziehen und die Kritik abzuwehren. Nach dem Motto, ich komme direkt nach dem lieben Gott. Generell ist es wichtig, das gilt nicht nur für Kritik, als Führungskraft möglichst ruhig und professionell zu bleiben. Da verweise ich immer ganz gerne auf die Stoiker. Die Stoiker hatten die Vorstellung gehabt, dass sie sowohl bei sehr guten Nachrichten, aber auch, wenn es ihnen nicht so gut ging, dabei möglichst gleichmütig und gelassen bleiben. Sprich, eine stoische Haltung einnehmen. Und das ist auch gerade für Kritikgespräche sehr wichtig. Denn dann werden Mitarbeiter auch ermutigt, weiterhin Feedback zu geben, wenn aus ihrer Sicht irgendetwas schiefläuft. Und für Fortgeschrittene steht es auch an, sich für die Kritik zu bedanken. Nach dem Gespräch sollte die Führungskraft das Ganze sacken lassen und auch in die Selbstreflexion gehen und sich fragen, was davon ist berechtigt und was eben nicht. Sollten Aspekte der Kritik berechtigt sein, ist es wichtig, in die Verantwortung zu gehen und sich darum zu kümmern, dass dieser negative Punkt abgestellt wird. Und wenn sie Maßnahmen ergriffen hat, sollte die Führungskraft für Transparenz sorgen, damit jeder auch weiß, dass dort etwas verändert ist. Und auch damit schließt sie der Kreis, dann geht die Führungskraft als Vorbild voran und hat beste Chancen, auch eine gewisse Follow-me-Aura, von der ich gerade gesprochen habe, zu entwickeln. Und damit sind wir auch beim letzten Punkt angekommen. Damit ist dann die Führungskraft auch Teil einer offenen Feedback-Kultur, in der Probleme, Fehler und Kritik offen angesprochen werden können, ohne dass Mitarbeiter Angst haben müssen, dafür hinterher bestraft zu werden.
Führen ist anstrengend. Führen kostet Energie. Was sollten denn Führungskräfte beherzigen, um ihre eigenen Energiereserven gut zu managen und auch nicht überzustrapazieren?
Abgesehen davon, dass jede Führungskraft mit einem hohen Tagespensum sich kleine Routinen und Rituale aufrechterhalten sollte. Das kann mal eine kleine Kaffeepause sein oder ein kurzer Gang ums Klinikum herum. Aber das sind Binsenweisheiten. Viel wichtiger ist es, dass Führungskräfte bereit und in der Lage sind, Verantwortung abzugeben. Damit vermeiden sie auch das, was ich nenne, chronisches Leiden und reduzieren die Gefahr eines Herzinfarktmanagements. Das bedeutet wiederum, zu delegieren. Delegieren kann die Führungskraft aber nur, wenn sie ihren Mitarbeitern auch vertraut. Und damit komme ich zur nächsten wichtigen Regel, Vertrauen statt Kontrolle. Dazu brauchen Sie aber auch Mitarbeiter, die bereit sind, solche Aufgaben anzunehmen, von denen sich die Führungskraft gerne entlasten möchte. Zweiter wichtiger Punkt ist, als Führungskraft auch lernen, Nein zu sagen. Das betrifft viele von uns, dass wir einfach aus Harmoniesucht heraus, dass es uns schwerfällt, bei Dingen Nein zu sagen. Auch hier müssen Führungskräfte in der Lage sein, loszulassen und bei einem bestimmten Anliegen, gut begründet und diplomatisch, auch einmal Nein zu sagen und nicht sich jeden Schuh anziehen, der da gerade ansteht. Und ein letzter Punkt ist, auch hier wieder Kommunikation, ist, dass die Führungskraft möglichst klar und eindeutig kommuniziert. Und das betrifft vor allen Dingen auch ihre Erwartung an die Mitarbeiter. Erst dann, wenn sie ganz klar und eindeutig kommuniziert, können Mitarbeiter auch die Führungskraft entlasten und dazu beitragen, dass beide Seiten sich den Teilen ihrer Arbeit widmen können, für die sie nur an einmal eingestellt wurden.
Herr Freudendahl, vielen Dank für Ihre spannenden Gedanken. Haben Sie denn zum Schluss noch einen Expertentipp zum Thema Führung, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben können?
In meinen Seminaren spreche ich auch von der Medizinerregel. Die Medizinerregel ist ganz einfach, sie lautet erst die Diagnose, dann die Therapie. Übertragen auf Gespräche, auf Führungskommunikation lautet die Medizinerregel erst das Problem und dann die Lösung. Sich erst auf den Punkt zu beziehen und den Punkt zu klären, um den es geht, um die Ursache. Und wenn das besprochen und geklärt ist, sich möglichst gemeinsam mit den Mitarbeitern an die Lösung machen. Und darum lautet mein letzter Tipp oder meine wichtigste Empfehlung, beherzigen Sie als Führungskraft die Medizinerregel, erst die Diagnose, dann die Therapie oder erst das Problem und dann die Lösung.
Vielen Dank, lieber Herr Freudendahl. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem spannenden Thema aus dem Gesundheitsmanagement.